In Bergkarabach herrscht seit wenigen Tagen Krieg. Während die Welt sich weitestgehend mit dem US-Wahlkampf und der Covid-19-Infektion des Präsidenten beschäftigt, sterben im Südkaukasus unschuldige Menschen. In der Breite, unkommentiert von Europa und dem Rest der einflussreichen Welt. Die Opfer in der Zivilbevölkerung steigen, auch nach dem Angriff auf die Hauptstadt. Worum geht es im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan? Welche Rolle und geopolitischen Absichten haben die Player Russland und Türkei im Hintergrund? Was kann die Politik tun? Ich rede mit meinem Bekannten Sascha Dürkop, ehemaliger Generalsekretär der CONIFA, der die Region selbst bereist hat und die Menschen in Bergkarabach kennt. Ihr hört aus aktuellem Anlass eine Sonderfolge von Geschichten querbeet von und mit Martin Asmuth. Ja, aus aktuellem Anlass haben der Sascha Dürkop, den ihr aus Folge 1 unseres Podcasts schon kennt, und ich uns entschieden, ein aktuelles, ein sehr ernstes Thema auch einzuschieben, der Konflikt um Bergkarabach. Lieber Sascha, vielen herzlichen Dank, dass du spontan gesagt hast, das ist ein Thema, über das man reden sollte und das ja uns auch aktuell beschäftigt. Leider, so muss man aus meiner Sicht sagen, im Moment in den Medien derzeit zu wenig. Was ist los in Bergkarabach?
Ja, danke erstmal, dass du das Thema aufgreifst und dass wir heute darüber sprechen. Ich muss sagen, ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten aus Bergkarabach und das Wichtigste für eigentlich alle Menschen vor Ort ist, dass darüber gesprochen wird. Von daher bin ich sehr froh, dass du dem Ganzen ein bisschen Raum gibst. Ja, was ist los in Bergkarabach? Bergkarabach ist ein nicht anerkannter Staat, der von Armeniern kontrolliert und regiert wird seit 30 Jahren, aber offiziell zu Aserbaidschan gehört.
Wo aber ein Großteil Armenier leben.
Nur, da leben heute nur Armenier. Früher waren es mal so 92% vor dem Krieg. Mittlerweile sind quasi alle Nicht-Armenier geflohen. Und die Region gilt als ein kalter Krieg, wobei so ganz kalt war das Ganze nie. Also es sterben im Schnitt 5 Leute im Monat an der Grenze. Also die zumindest die Grenze ist immer heiß gewesen. Da sind immer, man muss sich das so vorstellen, dass auf beiden Seiten einfach Gräben sind, wie man das aus Weltkriegsfilmen kennt, wo regelmäßig eben Sniper irgendwie versuchen, in beide Richtungen den Gegner irgendwie zu treffen. Und immer mal wieder gibt es größere Vorstöße von Aserbaidschan, sich dieses Gebiet zurückzuerkämpfen. Und am Sonntag hat Aserbaidschan jetzt nach einer gar nicht so langen Pause, die letzten größeren Handlungen waren so im Juni, Juli, eine Großoffensive gestartet, und zwar entlang der kompletten Grenze dieser Region.
Guterres, Generalsekretär der UNO, hat jetzt heute aktuell gesagt, man möge doch bitte die Waffen ruhen lassen. Und meine Wahrnehmung ist gewesen, das will keiner hören. Also welche politischen Lager sind da im Moment am Werk? Bergkarabach, Armenien und Aserbaidschan hast du schon angesprochen, aber auch die Türkei spielt da, so nach meiner Wahrnehmung, mit eine nicht ganz kleine Rolle.
Ja, das Ganze ist geopolitisch alles in vieler Weise, in vielen Dimensionen sehr brisant. Also man muss sich das so vorstellen, Bergkarabach liegt quasi zwischen Armenien und Aserbaidschan faktisch. Und es ist die Schnittstelle zwischen dem christlichen Armenien und dem muslimischen Aserbaidschan. Es ist die Schnittstelle zwischen den Armeniern, also den ethnischen Armeniern und den Aserbaidschanern, die sich selber als ein Turkvolk sind und sich selber als Teil der türkischen Nation quasi verstehen. Es ist die Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Also es sind ganz, ganz viele Linien, die dort durchlaufen. Und entsprechend spielen auch alle großen Kräfte dort eine gewisse Rolle. Erdogan und die Türkei machen seit Monaten keinen Hehl daraus, dass sie Aserbaidschan in jeglicher Weise bei jeder Form der Offensive und bei jeder Form des Krieges ohne irgendwelche Einschränkungen unterstützen.
Er sprach da auch vom Brudervolk.
Genau, also die Türkei sieht Aserbaidschan als den engsten Verbündeten und als ein verbrüdertes Volk. Der Innenminister der Türkei hat gestern gesagt, er würde sich freuen, wenn eine Rakete sich auf die Hauptstadt Armeniens verirrt. Also ganz, ganz klare, sehr, sehr offensive Sprache von der Türkei, die natürlich Aserbaidschan weiter auch anstacheln. Und auf der anderen Seite, die Türkei ist natürlich auch ein NATO-Partner, das spielt auch eine gewisse Rolle, weil auf der anderen Seite Armenien in einer ähnlichen militärischen Verbindung zu Russland steht, wie die Türkei eben als NATO-Mitglied. Also es gibt einen Vertrag zwischen Armenien und Russland, dass wenn Armenien angegriffen wird, der Bündnisfall eintritt und Russland sie verteidigen wird.
Ist davon auszugehen?
Das ist sehr, sehr, sehr umstritten. Also in den Medien ist oft davon die Rede, dass es quasi ein Proxykrieg zwischen der Türkei und Russland ist. Die Armenier sind sich dem nicht so ganz sicher und bisher haben die Russen keinerlei Anstalten gemacht, sich irgendwie einzumischen. Russland liefert auch quasi alle Waffen an Aserbaidschan und hat insofern ja Interesse an guten Beziehungen zu beiden Ländern und vermutlich kein großes Interesse, sich einzumischen. Spätestens, wenn das armenische Kernland aber angegriffen wird, ist es durchaus denkbar, dass sie eingreifen müssen.
Jetzt war ganz brandaktuell dann auch hier und da zu lesen, die westliche Welt blickt besorgt nach Bergkarabach beziehungsweise in den Kaukasus. Wir haben jetzt da faktisch einen Krieg. In meiner Wahrnehmung ist jetzt aus dem Westen, außer dass man besorgt ist, wenig bis nichts zu hören. Wie sind deine Informationen? Vor allen Dingen auch, du hast ja auch viele Freunde, sowohl in Armenien wie auch in Bergkarabach vor Ort. Wie ist da die Lage? Wie geht's den Menschen? Und gibt's da vielleicht auch von politischer Seite schon irgendwelche Unterstützungsbestrebungen?
Ja, ich möchte noch hinzufügen, ich habe auch Freunde in Aserbaidschan tatsächlich. Ich habe heute Morgen noch mit einem Freund in Baku, in der Hauptstadt von Aserbaidschan, telefoniert.
Wir wollen ja auch beide Seiten irgendwo beleuchten, ne?
Genau, und eigentlich, also sowohl die Armenier als auch die Aserbaidschaner, als auch die Karabachis, mit denen ich gesprochen habe, alles Zivilisten, wünschen sich eigentlich alle nur, dass dieser Krieg aufhört. Es ist ein absoluter Ausnahmezustand in Armenien, Aserbaidschan und im Bergkarabach. Ich habe mit einem Freund im Bergkarabach gestern telefoniert. Das Gespräch hat nur 3 Minuten gedauert, weil dann die Verbindung abbrach. Und dort muss man sich die Situation so vorstellen, dass er etwa die Hälfte des Tages im Moment in einem Bunker verbringt, weil durchgehend Fliegeralarm ist über der Hauptstadt von Bergkarabach. Das war ehrlich gesagt ein ziemlich krasses Gespräch. Also er hat die ganze Zeit gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen und alles ist gut. Und im Hintergrund hat man Explosionen gehört und seine Kinder weinen im Bunker.
Das lässt einem ja emotional nicht kalt, ne?
Genau. Und in Armenien und Aserbaidschan ist weniger die unmittelbare Bedrohung durch Kampfhandlungen für die Zivilbevölkerung. Aber dort herrscht offiziell auch, ist Kriegsrecht ausgerufen worden. Und dort werden vor allen Dingen Unmengen an auch Zivilisten im Moment von der Armee eingezogen. Also alle haben irgendwie ein militärisches Grundtraining in beiden Staaten, schon durch die Schule. Also ich kenne das aus Bergkarabach, da lernt man mit 12 den Umgang mit der Kalaschnikow in der Schule als Pflichtfach. Das ist in Armenien, Aserbaidschan ähnlich.
Also Dinge, die bei uns undenkbar sind.
Absolut undenkbar. Und die werden eben jetzt eingezogen. Also ich weiß von einer Freundin aus Erivan, aus der Hauptstadt von Armenien. Die steht im Moment jede Nacht etwa 10 Stunden auf einem Platz, wo ein Bus nach dem nächsten vorfährt und das Militär wahllos junge Männer einzieht. Ihr Cousin ist mittlerweile an der Front. Und sie müssen jede Nacht dort erscheinen und warten, wer von der Familie jetzt noch gezogen wird. Und genauso sieht es wohl in Aserbaidschan aus. Zusätzlich ist in Aserbaidschan komplett das Internet weg. Auch telefonieren ist die meiste Zeit nicht mehr möglich, weil es eine Nachrichtensperre gibt. Also es ist auch in ja, Aserbaidschan und Armenien ein absoluter Ausnahmezustand. Und eigentlich ist jede Familie irgendwie involviert, spätestens dadurch, dass Verwandte jetzt an der Front sind.
Das muss man sich mal vorstellen. Also unweit unserer europäischen Haustür wird ein Krieg geführt, jetzt seit einigen Tagen. Und bei uns hat die westliche Welt, und da komme ich jetzt auch noch mal zur Politik zurück, wenig mitbekommen beziehungsweise noch gar nicht reagiert. Wie könnte man denn aus deiner Sicht auch reagieren, um den Konflikt, den es ja jetzt nicht schon erst seit gestern gibt, auch vielleicht ein Stück weit auch wieder in geordnete Bahnen zu bringen? Vorhin habe ich Guterres zitiert, der da so der Rufer im Walde war in meiner Wahrnehmung.
Ja, also politisch schwelt das Ganze seit 30 Jahren. Also der große erste Bergkarabach-Krieg endete 1994 und seitdem gibt es eine OSZE-Mission, die von denen Deutschland, wo Deutschland auch Teil ist. Also das sind die sogenannten Minsker Gespräche. Das ist Frankreich, Deutschland, Russland und ich glaube die USA sitzen da drin, die versuchen mit Aserbaidschan, Armenien zu verhandeln und es ist innerhalb von 30 Jahren noch nicht einmal gelungen, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen. Also den gab es nie. Das ist quasi offiziell durchgehend Krieg. Und alles, was passiert und was auch jetzt gerade wieder passiert, ist, dass die Politik beide Seiten aufruft, die Kampfhandlungen einzustellen, aber dem Ganzen wenig Nachdruck verleiht. Also es gibt keinerlei Sanktionen, es gibt, also ich habe noch nichts politisch vernommen, dass zum Beispiel darüber gesprochen wird, die Pipelines von Aserbaidschan, die gerade gebaut werden, um Öl, um Gas nach Europa zu bringen, dass das irgendwie eingefroren wird. Es gibt nach wie vor sehr, sehr aktive Beziehungen zu beiden Ländern und es gibt keinerlei Regression, keinerlei ja, ernsthafte Auseinandersetzung damit. Ich habe gelesen, dass Merkel wohl mit beiden Präsidenten gesprochen hat letzte Nacht.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Aber über die Inhalte ist, glaube ich, auch nichts bekannt.
Meines Wissens ja, also beziehungsweise Ergebnisse sind nicht bekannt. Ich glaube, so rum kann man es auch richtig formulieren. Und du hast jetzt auch deine Freundin aus Erevan auch als Beispiel angeführt und bist auch selber vor Ort in Bergkarabach gewesen. Wie sind da die Lebensverhältnisse, gerade im Vergleich zu uns, so wie du sie damals erlebt hattest? Und wie ist die Lage vor allen Dingen auch jetzt? Weil wenn es da an bestimmten Dingen mangelt, könnte ich mir vorstellen, da wird bei dem Krieg, den man jetzt begonnen hat, die Lage ja nicht besser.
Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Wie sind die Bedingungen vor Ort? Also ich war quasi überall in jeder Region des Kaukasus und ich muss sagen, Bergkarabach ist vermutlich eine der wohlhabendsten Regionen im Kaukasus, was an der sehr besonderen Situation liegt, dass es eine sehr, sehr, sehr große armenische Diaspora auf der ganzen Welt gibt und darunter sehr, sehr viele auch sehr reiche Menschen sind. Der zweitreichste Mann Südamerikas zum Beispiel ist ein Armenier, der jedes Jahr weit über 50 Millionen nach Bergkarabach spendet. Und dieses Geld wird eben genutzt, um ein Straßennetzwerk aufzubauen, Infrastruktur. All das ist eigentlich sehr, sehr gut in Bergkarabach verglichen mit dem Rest der Region. Und eigentlich mangelt es den Leuten vor Ort nicht an viel im Alltag. Das Einzige, was halt immer da ist, ist eine gewisse Unsicherheit. Also wenn man durchs Land fährt, sieht man immer wieder irgendwie, dass jeder Dritte hat eine Uniform an. Man sieht ständig irgendwie Flugabwehrgeschütze am Straßenrand. Also das Thema ist einfach ständig präsent. Alle drei Tage kommt eine Nachricht, dass jemand an der Grenze gefallen ist oder alle vier Tage. Und ja, jetzt wird das Ganze natürlich noch deutlich erschwert.
Ja, jetzt geht es ja um die Zivilbevölkerung, ne?
Genau, das größte Problem, was ich sehe, vor allen Dingen für die Zivilbevölkerung, ist, dass es zwei Straßen ins Land rein und raus gibt oder in die Region Bergkarabach von Armenien. Die eine Straße ist erst 2 Jahre alt und die steht aktuell unter schwerem Beschuss. Also gestern wurde ein ziviler Bus auf dieser Straße, noch auf armenischer Seite sogar, abgeschossen von einer Rakete getroffen. Ich glaube, dabei gab es keine Toten, aber diese Straße ist auf jeden Fall nicht mehr sicher. Und das ist eigentlich der schnellere Weg. Da dauert es etwa 4 Stunden von Erivan in die Hauptstadt von Bergkarabach. Der andere Weg dauert eher 8 Stunden und führt über den Bergpass, der spätestens nächsten Monat zugeschneit werden wird. Das heißt, die Region ist dann einfach sehr, sehr abgeschnitten, auch von humanitärer Hilfe. Eine Luftbrücke ist nicht möglich. Jedes Flugzeug, was versucht, in die Region zu fliegen, läuft Gefahr, abgeschossen zu werden. Insofern ist die Versorgungslage sicherlich in Gefahr. Es gibt im Moment ganz, ganz, ganz viele Spenden, auch von Armeniern weltweit, um Material nach Bergkarabach zu schaffen. Aber je länger das dauert, umso schlimmer wird es vermutlich.
Das sind Informationen, die durchaus auch sehr besorgniserregend auch sind. Und gerade wenn dann so quasi keine Hilfe mehr raus und reinkommt, dann kann sowas ja auch ganz schnell auch schlimme Folgen auch haben. Gibt es aus deiner Sicht da Player oder auch Personen, Institutionen, wo man sagen kann, da hat man vielleicht auch einen Funken Hoffnung, weil der Konflikt, der ja, das haben wir schon angeführt, ja viele Jahre auch schon schwelt, sich zuletzt auch in Anführungszeichen etwas beruhigt hatte, muss ja irgendwo gelöst werden, weil man kann ja nicht, ich sage jetzt über Monate oder Jahre dann auch Krieg zulasten der Zivilbevölkerung führen.
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also gerade was humanitäre Organisationen angeht, ich war in 6 nicht anerkannten Staaten und Bergkarabach ist, glaube ich, die einzige dieser Regionen, wo eigentlich keine internationale Organisation tätig ist, weil Aserbaidschan deutlich mehr als alle anderen Konfliktregionen in der Welt sehr, sehr strikt daran ist, jegliche auch finanzielle Unterstützung für Organisationen sofort einzustellen, die dort irgendwo aktiv sind. Und das betrifft Organisationen wie das Rote Kreuz beziehungsweise der Rote Halbmond, wo Aserbaidschan offen gedroht hat, dort auszutreten, wenn sie weiterhin irgendeine Art der Versorgung für Bergkarabach durchführen. Und deswegen ist keinerlei Organisation vor Ort. Ich glaube, die einzigen, die überhaupt aktiv sind, ist der Halo Trust, die Minen räumen. Und das war's. Ansonsten gibt es keine internationale Organisation, die aktiv ist, außer armenische Organisationen. Insofern ist das extrem besorgniserregend, gerade die humanitäre Lage, je länger das Ganze andauert. Politisch ist völlig unklar, was die Lösung sein kann. Also alle auch Militärexperten, von denen ich gelesen habe, sind sich relativ einig, dass das Ganze militärisch nicht zu gewinnen ist für Aserbaidschan. Und Aserbaidschan ist hier diejenige Kraft, die versucht, was zurückzuerobern, aber es gibt quasi keine Aussicht, diese Region militärisch zurückzuerobern. Insofern.
Ich hatte was gelesen über Bergkarabach, so unter dem Titel Eine große Kaserne.
Genau, also wie gesagt, jeder Dritte auf der Straße trägt eine Uniform, eigentlich jeder hat ein Gewehr zu Hause, wirklich jeder ist von Kindesbeinen an trainiert, auch mit einer Waffe umzugehen. Und es gibt für den Großteil der Bevölkerung einfach keinen Plan B. Also etwa 10% der Menschen sind jetzt nach Armenien ausgereist und werden dort irgendwo untergebracht, aber der überwiegende Großteil wird nicht einfach so gehen. Und auch mit modernsten Waffengerät ist es sehr, sehr schwierig für Aserbaidschan, wirklich Landgewinne zu erzielen, einfach weil es ein extrem bergiges Terrain ist und die Verteidigung der Armenier fast alle strategisch wichtigen Berggipfel hält und dort sehr, sehr große Militärkontingente positioniert hat. Das heißt, es ist nicht ohne riesige Verluste möglich, wirklich Land zu gewinnen militärisch. Und insofern droht halt ein Abnutzungskrieg. Das ist nichts, was irgendwie schnell vorüber sein könnte.
Das sorgt für noch mehr Befürchtungen, ne? Muss man an der Stelle ganz klar sagen. Ich will noch mal zu den Menschen in der Republik Bergkarabach zurückkommen, weil letzten Endes muss es ja auch um die Menschen vor Ort dann tatsächlich auch gehen. Wie hast du so in deinem Stimmungsbild, als du selber vor Ort gewesen bist, die Situation erlebt? Also wir können uns das nur ganz, ganz schwer vorstellen. Wir leben in Friede und ich bin der Meinung, vermutlich will man das dort gleichermaßen, ne?
Absolut. Und es ist tatsächlich, also gerade in der Hauptstadt zum Beispiel, die quasi im Zentrum der Region ist und damit weit weg von der Grenze, fühlt es sich sehr, sehr friedlich an und ist ein sehr normales Leben. Die Region hat tatsächlich relativ viel Tourismus, zum Beispiel von Armeniern, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Region ist, sehr bergig, man kann toll wandern. Und es fühlt sich alles sehr, sehr friedfertig an. Es sind extrem freundliche Menschen. Ich glaube, ich wurde irgendwie jeden Tag dreimal irgendwie zu Privatmenschen nach Hause eingeladen, um mit denen zu grillen oder so. Das, was alle Menschen umtreibt, jeden Tag, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie eben ja ein bisschen vergessen werden von der Welt und dieser Konflikt sich einfach gar keinen Millimeter weiter bewegt. Also sie sind genauso in Unsicherheit, was ihre Zukunft betrifft, wie vor 30 Jahren. Und da tut sich nichts. Es gibt, also ich habe selber Mütter dort getroffen, deren Kinder vor 30 Jahren im Krieg vermisst wurden. Und da ist einfach nichts passiert seitdem. Man weiß bis heute nicht, was mit denen passiert ist. Und es gibt auch keinen Versuch, das irgendwie aufzuklären. Und insofern ist das Thema immer präsent. Und das, was eigentlich alle in Bergkarabach immer und immer wieder sagen, ist, sprecht drüber, sorgt dafür, dass es nicht vergessen wird und redet einfach darüber, dass wir da sind. Das ist das, was uns irgendwie hilft. Und dann, zu welchem Fazit die am Ende kommt, politisch, ist uns eigentlich relativ egal. Hauptsache, wir verschwinden nicht einfach und sind komplett vergessen, während die Welt, was jetzt leider schnell wieder auch in den Medien passiert, nur noch über die Geopolitik und über Türkei und Russland redet. Weil ja, am Ende kriegen die Menschen in Bergkarabach die Bomben auf den Kopf.
Das muss man so hart sagen, und durch die Tatsache, dass nebenbei ja auch noch die heiße Phase des Wahlkampfs in den USA stattfindet, haben dann auch die großen Nachrichten auch andere Titelgeschichten als jetzt der neue Krieg im Kaukasus.
Ja.
Wie ist deine Wahrnehmung zwischen den beiden Staaten Armenien und Aserbaidschan? Ich habe da so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht kannst du mich da der Vollständigkeit halber nochmal aufklären. Wenn man in die Republik Bergkarabach einreist, dann macht man das besser ohne Pass. Also, weil es da irgendwie dann auch Stress gibt, wenn man mal nach Aserbaidschan wollte.
Genau, also wenn man in Bergkarabach war und dann braucht man nicht unbedingt einen Pass für, dann ist man Persona non grata in Aserbaidschan offiziell. Ich bin Persona non grata in Aserbaidschan deswegen, und Aserbaidschan ist vermutlich das einzige Land, was zum Beispiel auch Twitter und Facebook und Suchmaschinen den ganzen Tag bemüht, um rauszufinden, ob es irgendwelche Spuren gibt von irgendjemandem, der in Bergkarabach war. Also bei mir lief das so, ich habe irgendwie einen Tweet von dort abgesetzt und 3 Stunden später habe ich einen Tweet vom aserbaidschanischen Außenministerium bekommen, dass ich jetzt Persona non grata bin, weil eben ein Bild von mir im Bergkarabach in Social Media war.
Das ist ja schon eine krasse Nummer.
Ja.
Aber das zeigt irgendwie so die ganz tiefen Linien, die man da vielleicht im Kern auch historisch begründet, einfach auch noch nicht überwinden kann.
Also man muss es einfach so krass sagen, das ist vermutlich der krasseste ethnische Konflikt, der mir jedenfalls bekannt wäre. Also ich war im Kosovo, ich war im türkischen Teil von Zypern, ich habe viel mit der Donbass-Region zu tun gehabt, mit Krisenregionen in Georgien. Es gibt solche Regionen überall auf der Welt, aber ein solcher ethnischer Hass und so verhärtete Fronten wie in Aserbaidschan, Armenien, habe ich nirgends sonst erlebt. Es ist auch quasi unmöglich, irgendwelche Nachrichten über die Region Bergkarabach wirklich zu verfolgen, weil einfach alles voller Fake News ist. Es gibt gezielte Desinformationskampagnen auf beiden Seiten immer und immer wieder. Und das manifestiert sich natürlich jetzt gerade ganz extrem. Auf aserbaidschanischer Seite ist jetzt gerade während den kriegerischen Handlungen ist gar keine Presse zugelassen. Alles, was man von aserbaidschanischer Seite von der Front mitbekommt, ist vom aserbaidschanischen Verteidigungsministerium. Das ist die einzige Quelle, die es gibt. Und auf armenischer Seite ist, glaube ich, bisher nur Russia Today da. Und die wurden gestern eine Stunde lang mit aserbaidschanischen Drohnen gejagt. Kampfdrohnen, die auf Journalisten geschossen haben, die klar als Journalisten gekennzeichnet waren. Also es ist einfach wahnsinnig verhärtet. Es gibt überhaupt gar keinen Willen zum Gespräch und auch irgendwie ja wenig Willen zur Aufklärung auf beiden Seiten.
Wie ist deine Prognose? Wie wird es da die nächsten Wochen weitergehen?
Im Moment ist meine Prognose nicht sonderlich positiv. Ich sehe im Moment keinerlei Anzeichen dazu, dass sich das Ganze irgendwie bessern könnte. Ich habe die Hoffnung, dass an irgendeinem Punkt, wenn es weiter eskaliert, im Moment sind jetzt in 3 Tagen etwa 200 Leute gestorben. Das sind mehr als in den 90ern beim Krieg im Bergkarabach. Ich hoffe nicht, dass es so weitergeht. Ich befürchte, aber es wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Und ich hoffe, dass spätestens, wenn die Türkei zum Beispiel in den Krieg offensiver mit einsteigt, dass dann die Vereinten Nationen sich dem Thema mehr annehmen und es hoffentlich ja auch Einfluss von außen gibt, deutlich stärkeren Einfluss von außen. Und man muss das so klar sagen, auch Deutschland hat eine wahnsinnige Macht, was diesen Konflikt angeht, alleine weil Aserbaidschan etwa 80% ihres Haushaltes damit finanziert, Gas nach Europa zu exportieren und von diesem Geld, was sie damit machen, Waffen auch aus Europa kauft. Also es ist einfach ein Land, auf das wir wahnsinnig viel Einfluss nehmen könnten, es aber nicht tun.
Also da wäre ich jetzt auch in der Tat nur drauf zu sprechen gekommen, welche Rolle kann und muss auch Deutschland in diesem Konflikt auch spielen, um die Situation zu deeskalieren. Von Befrieden will man ja noch gar nicht reden.
Genau, aber also ich glaube, dass gerade was die aserbaidschanische Seite angeht, ist es relativ leicht, spätestens über die Gasgeschäfte zumindest sanft Druck auszuüben. Der aserbaidschanische Präsident ist ein lupenreiner Diktator. Ich glaube, sie sind viertletzter in der Welt, was Pressefreiheit angeht. All diese Themen werden seit Jahren nicht angesprochen von der deutschen Regierung oder wenn, dann sehr, sehr vorsichtig, weil es eben ein sehr wichtiger Gaslieferant ist. Aber ich glaube, das ist gleichzeitig halt auch die Chance und der Hebel, dort aktiv zu werden. Gerade wird eine der größten Pipelines der Welt gebaut von Aserbaidschan über die Türkei nach Europa, weil die EU unabhängiger von russischem Gas werden will. Aber ich glaube, das ist genau der Hebel, wo man eben Druck auf Aserbaidschan ausüben kann und Friedensgespräche erzwingen kann. Das ist ja alles, worum es erstmal gehen kann. Und die armenische Seite ist extrem pro-westlich. Sie hatten gerade eine sehr pro-westliche Revolution, ähnlich wie im Maidan, eine friedliche, vor 2 Jahren. Man hat super Beziehungen nach Armenien und ich glaube, auch dort kann man viel Einfluss nehmen.
Wobei man ja auch krass sagen könnte, als Politiker aus der westlichen Welt, Russland ist ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht unbedingt als verlässlicher Verhandlungspartner auch aufgefallen. Und wenn auf armenischer Seite man sich da unterstützen lässt, dann schaut man dann besser weg und lässt die Russen und die Türken das untereinander regeln.
Ehrlich gesagt ist das genau der Punkt, der mir am meisten Sorgen bereitet, weil es gibt eigentlich nur 2 Player in der Region, die ein ernsthaftes, egoistisches Eigeninteresse daran haben, dass es dort Frieden gibt. Und das ist Russland, weil sie mit beiden Seiten einfach sehr, sehr gute Geschäfte machen. Beides sind enge Verbündete, sind Nachbarländern. Es gibt unglaublich viele Aserbaidschaner und Armenier in Russland. Also ich glaube, Russland hat einfach ein sehr großes Eigeninteresse. Es gab schon erste Straßenschlachten in Moskau zwischen Aserbaidschan und Armenien. Daran kann Russland kein Interesse haben. Also aus rein egoistischer Sicht, ohne jetzt irgendwie einen humanitären Gedanken Russland zu unterstellen, glaube ich, hat Russland ernsthaftes Interesse daran, das Ganze runterzukühlen. Und der andere Player ist der Iran, der einer der größten Handelspartner von Armenien und auch von Bergkarabach ist. Und ein Viertel oder ein Fünftel des nördlichen Irans ist von Aserbaidschanern bewohnt. Gleichzeitig ist die komplette christliche Minderheit im Iran ist armenisch. Also auch dort gab es Riesenmassenproteste von beiden Seiten. Es gab Straßenschlachten. Im Moment sind Grenzen zwischen dem Iran und Armenien gewaltvoll besetzt, damit dort keinerlei Unterstützung drüber gehen kann. Also aus denselben Gründen, glaube ich, hat der Iran ein ernsthaftes Eigeninteresse, die Region zu befrieden. Aber beide, sowohl Russland als auch Aserbaidschan, sind natürlich nicht Staaten, auf die man sich verlassen will, um die Friedensgespräche zu führen. Und das ist genau das, was mir ehrlich gesagt am meisten Kopfzerbrechen macht, dass die beiden, die wirklich ein Interesse daran haben könnte, nicht gerade als Staaten anzusehen sind, in die ich jetzt große Hoffnungen setzen möchte.
Ja, und da muss man sich mit der Türkei, die ich vorhin angesprochen hatte, natürlich dann in eine Reihe dann auch noch mitstellen.
Genau, das ist natürlich, also ich glaube, das ist auch aus deutscher Sicht eins der größten Probleme. Die Türkei hat gar kein Interesse an Frieden. Also man hört im Moment täglich Kommentare wie, wir werden unsere aserbaidschanischen Brüder in wenigen Monaten in der Hauptstadt Armeniens treffen, wenn es keine Armenier mehr gibt. Also das sind einfach offen Genozidfantasien.
Mehr als nur eine Drohung, ne?
Ja, das ist mehr als eine Drohung. Es gab Gedankenspiele, dass man ein Atomkraftwerk in Armenien bombardieren könnte. Also das sind einfach ganz, ganz schlimme Drohungen, Genozidfantasien, die es auch auf türkischer Seite, auch im türkischen Staat immer wieder gibt. Ganz, ganz klar ein aggressiver Akteur in diesem Konflikt, der aber gleichzeitig eben ein NATO-Partner von uns ist. Und ich glaube, das ist für Deutschland vermutlich eins der größten Probleme in der ganzen Geschichte.
Man bleibt da so ein bisschen sprachlos auch ob des Konflikts, aber bei sich selber zurück und fragt sich, wie kann man auch hier vielleicht tatsächlich auch einen Beitrag leisten. Wir beide haben uns entschieden, wir versuchen das damit, dass man ja dem Konflikt und den Menschen auch ein Stück weit einen breiteren Raum geben. Und wir haben jetzt nicht eine optimistische Prognose, die wir da in Aussicht stellen können. Aber ich denke, wenn da vielleicht auch so ein bisschen mehr Blick in die breite Öffentlichkeit kommt, kann das vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten. Sascha?
Ich würde gerne noch einen Punkt machen, wenn ich darf.
Hau raus, ja.
Genau das, dass wir dem Ganzen ein bisschen Raum geben, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und ich möchte nochmal einen besonderen Augenmerk eben auf die Menschen vor Ort legen, und zwar auf beiden Seiten. Man muss sich das so vorstellen, dass Aserbaidschan die Flüchtlinge, die früher in Bergkarabach gelebt haben, vor 30 Jahren, heute alle entlang der Grenze angesiedelt hat. Einfach ja, als Pokerchip möglichst nah an die Grenze gesetzt hat. Das sind die Leute, die vor 30 Jahren vor einem Krieg geflohen sind, sind die, die jetzt am nächsten wieder dran sind auf aserbaidschanischer Seite. Und in Bergkarabach gab es riesen Anreizprogramme, auch finanzielle Anreizprogramme, um Armenier aus aller Welt dort anzusiedeln, damit man auch dort eine möglichst große Bevölkerung hat und damit einen möglichst großen Pokerchip, auf den man verweisen kann in diesem Kampf und sagen kann, hier leben ganz, ganz viele Armenier. Also auch das sind oft Menschen, denen es ohnehin sehr, sehr schlecht ging, die dort gezielt angesiedelt worden in einer Krisenregion. Und die sind die jetzt in der Feuerlinie stehen.
Und wir reden jetzt hier über bis zu 200.000 Menschen, ne?
Ja. Genau, und ich hoffe einfach, dass das gesehen wird, dass das mehr gesehen wird und hoffentlich, was dagegen getan wird, dass diese Menschen weiter in der Schusslinie stehen.
Ja, lieber Sascha, ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, treffen, hören, miteinander reden, dass wir uns dann auch vielleicht wieder über ein Thema unterhalten können, wo wir sagen, da hat man vielleicht auch ja mehr und besser Grund, auch optimistisch nach vorne zu blicken. Aber ich denke, gerade um das Thema der breiten Öffentlichkeit nochmal aufzugreifen und herzustellen, ist wichtig, dass du jetzt auch als Insider, der die Region auch gut kennt und auch selber schon vor Ort gewesen ist, auch hierzu Stellung bezogen hast. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir nochmal für die Einladung. Sehr gerne.
Sorry for sending all these voice messages apart. I just kept receiving calls. So yeah, just to sum up, wanted to say that Artsakh people and people living in Armenia are all strong, extremely strong, and we all want peace. At this moment, there is nothing we dream or pray for. So we all want peace. Hope this nightmare will be end. We'll finish them, and all soldiers or volunteers or even the journalists, my colleagues will come back